Ja, in unserer Reise durch das Alte Testament sind wir bei den Königen vom Südreich. Wir sind letztes Mal angefangen und wir sind dann stehen geblieben bei einem außergewöhnlichen Ereignis, nämlich zum Stunde steht da Athalia. Athalia war eine Königsmutter und sie hat, als dann ihr Sohn gestorben ist, hat sie den Thron ergriffen. Sie hat ihn an sich gerissen und hat dann alle andere Nachkommen hat sie umbringen lassen, dass niemand keine Konkurrenz mehr hatte auf dem Thron. Es sind alle gestorben von den anderen Nachkommen, außer der Joasch. Der Joasch ist geredet worden von der Hebamme, das haben wir letztes Mal noch gesehen. Und so ist also die Athalia 6 Jahre auf dem Thron gewesen. 6 Jahre ist noch lang. Weil es ein Zustand war, wo eigentlich für Israel völlig etwas Gottloses, Antibiblisches war. Es war gar kein Nachkommen mehr von David gewesen. Und 6 Jahre lang war das so gewesen. Bis dann der Priester Jojada mit einigen Militärführern sich zusammengerodet hat. Und sie haben gefunden, wir müssen das ändern. Wir müssen Kopf und Kragen riskieren. Das muss wieder anders werden. Und sie haben dann die Leviten aus dem Land zusammengezogen, in den Tempel. Und haben dann dort, unter grosser Gefahr, haben sie den Joasch zum König eingesetzt. Der Joasch, der 7 war, der ist zu dem Zeitpunkt. Und es war wirklich gefährlich gewesen. Wenn das gescheitert wäre, dann wären alle umgekommen, oder? Der Jojada wäre umgekommen, der Joasch wäre umgekommen und somit der letzte eigentliche Nachkommen vom König David. Aber Gott hat seine Hand drüber gehabt. Und das Volk hat dann den Joasch angenommen als König und die Athalia ist ermordet worden. Die hat man echt dann liquidiert. Und so ist also der Joasch König geworden, als Kind. Wir sind ein 7-jähriger Knurz da, oder? Das ist natürlich schon speziell, also ist klar, dass er nicht selber regieren konnte. Es heisst dann auch, dass der Jojada, der Joasch, also der Priester, hat ihn ganz fest beeinflusst, und zwar zum Guten. Es heisst, und Joasch tat, was recht war in den Augen des Herrn, mit einem Zusatz. All die Tage des Priesters Jojada. Leider hat es den Zusatz gebraucht. Aber zuerst hat es einen wirklichen Aufbruch gegeben. Nach dieser gottlosen Zeit unter Athalia, man sieht es gar nicht so gut, der Unterschied zwischen Orange und Gelb, das ist jetzt Orange, aber man sieht es. Auf jeden Fall hat es zuerst einen Aufbruch gegeben. Man hat das Haus vom Baal zerstört. Man hat den Gottesdienst im Tempel wieder eingeführt. Der hat es nämlich nicht mehr gegeben, der hat es eingestellt gehabt. Und dann hat der Joasch den Tempel ausbessern. Und hat dann die Idee seinem Volk vorgestellt. Und das Volk hat es so genial gefunden, dass sie ganz viele Gaben gegeben haben. Dass der Tempel wieder zweck machen konnte. Das Volk hat sich auch gefreut. Leider ist dann der Priester Jojada irgendwann gestorben. Und dann hat der Joasch auf falsche Berater gehört. Und er ist auf einen gottlosen Weg gekommen. Er hat wieder angefangen, den Aschera und anderen Göttern zu dienen. Und Gott hat ihn dann willen warnen. Ist eigentlich noch gnädig, oder? Von Gott, dass er ihn hat willen warnen, auf die richtige Spur bringen. Und der Jojada hat einen Sohn gehabt, der hat Zacharia geheißen. Und dann heisst es, dass Gottes Geist auf Zacharia gekommen ist. Und der Zacharia hat alle Mut zusammengenommen und ist vor den König gekommen. Das war natürlich dann schon lange kein Kind mehr. Und hat ihn tadelt im Namen von Gott. Und der Joasch hat ihn umgebracht. Er hat den Zacharia gesteinigen lassen. Hat ihn einfach aus dem Weg geräumt. Daraufhin ist dann Juda von einem kleinen Heer von den Aramäer geschlagen worden. Viele Juden sind ums Leben gekommen. Von einem kleinen Heer. Und auch der König selber ist verwundet im Bett gelegen. Und dann ist er von Dienern ermordet worden. Die haben genug gehabt von dem gottlosen König. Oder 40 Jahre lang, also am Schluss, ist er dann gottlos gewesen. Dann ist der Amasia auf den Thron gekommen, der Sohn von Joasch. Er war 25 gewesen und hat insgesamt 29 Jahre regiert. Zuerst hat er gemacht, was Gott wohlgefällig war. Er hat auch gut gelebt am Anfang. Es heisst zwar doch mit der Einschränkung, dass er nicht in allem ein ungeteiltes Herz hatte. Nachdem er dann das Königtum gefestigt hat, ich meine, das ist immer recht speziell, oder? Der Vater wird ermordet und dann kommst du als Sohn an und dann musst du zuerst schauen. Und er hat dann das Königtum gefestigt und dann hat er die Mörder von seinem Vater umgebracht und hat dann gegen die Edomiter gekämpft. Und jetzt könnt ihr mal aufschlagen, die Bibel dabei haben, im 2. Chronik 25, Vers 14, könnt ihr auch den Finger drin lassen, wir können dann auch zwischendurch wieder mal etwas lesen. Dort heisst es dann nach dem Sieg gegen die Edomiter, im 2. Chronik 25, Vers 14. Dort heißt es, als Amasia nach dem Sieg über die Edomiter zurückkehrte, brachte er Götzen der Einwohner von Seir mit. Er stellte sie als Götter auf, verneigte sich vor ihnen und verbrannte Weihrauch für sie. Und mit dem hat er leider den Niedergang angefangen von Amasia. Gott ist sehr zornig geworden über das, dass er das gemacht hat. Er hat den Segen auch von Juden abgezogen. Und dumm war auch noch, dass dann Amasia der Sieg über die Edomiter in den Kopf gestiegen ist. Und er hat wie, dann ist er wirklich grössenwahnsinnig geworden und hat dann auch das Nordreich Israel bezwingen, hat gekämpft gegen sie und hat eine vernichtende Niederlage erlitten. Also eine ganz schlimme Niederlage. Jerusalem ist plündert worden. Und dann haben wieder einige Leute eine Verschwörung gemacht und haben ihn umgebracht. Somit ist dann der Usia, sein Sohn, auf den Thron gekommen. Er war 16, ist auch noch ein bisschen jung. Und hat für 52 Jahre regiert. Von ihm heisst, dass er ein guter König war, im weiten Teil. Es heisst, dass er Gott gesucht hat. Das heisst auch nicht gefallen. Er hat Gott gesucht und Gott hat ihm aus dem heraus das Gelingen geschenkt. Und so ist Usia ja überaus mächtig geworden. Es heisst, dass er die Philister bezwungen hat, das haben auch nicht viel. Er hat viele Stadtmauern von den Philister eingerissen. Er hat gegen die Araber hat er gekämpft und gewonnen. Gegen die Moiniter hat er gekämpft und gewonnen und gegen die Ammoniter. Und er hat einen Ruf gehabt, der ist bis auf Ägypten ist der gekommen, der Ruf. Man hat gewusst, in Ägypten ist ein grosses Reich, ja, dort aber. Der Usia, starker König. Er hat zum Beispiel einen Turm gebaut in Jerusalem. Und viele Zisternen hat er ausgehoben in den Steppen als Wasservorrat. Und dazu hat er auch ein starkes Heer gehabt, 300'000 Mann. Das war damals nicht schlecht gewesen. Und hat Kampfmaschinen gemacht in Jerusalem, wo er konnte von den Türmen und von den Mauern abschiessen. Nämlich einerseits Pfeile schiessen und auch also Felsblöcke, Steine schleudern. Also er hat da wirklich recht ausgebaut, auch vom Heer her. Leider heisst es dann, im 2. Chronik 26, Vers 16. Dort steht dann, und als er mächtig geworden war, jetzt, oder? Er ist mächtig geworden, wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte. Und das hat bedeutet, dass er, warum, weiß es nicht, eben hochmütig, und irgendwann hat er gefunden, jetzt will er auch opfern. Und er ist ins Allerheiligste hineingegangen. Wir sehen da, Das Allerheiligste ist da hinten. Das war aber zu, das haben wir ja nicht gesehen. Ist hinten, da ist der Räucheraltar. Und er hat wollen ein Rauchopfer darbringen. Obwohl ihm das als Nichtpriester, also strengste verboten war. Und so ist er der Usia dort hineingestanden, hat eine Räucherpfanne in der Hand gehabt. Und in dem Moment ist Aussatz ausgebrochen an ihm. Und Aussatz war ja eine Hautkrankheit, die ansteckend ist. Oftmals war es ansteckend. Und in dem Moment war es natürlich ihm klar, jetzt ist sein Leben nicht mehr voran. Er hat dann als König hat dann in ein separates Haus ziehen und ganz zurückgezogen leben. Weil er musste isoliert sein. Er durfte nicht mehr unter die Leute gehen. Und sein Sohn Jotam hat dann die Regierung für ihn übernommen. Er hat zu seinen Lebzeiten. Und nachdem er gestorben ist, ist er dann ganz also offiziell König geworden. Schade, oder? So einen guten Anfang gehabt, so mächtig geworden und dann ist er in den Kopf gestiegen. Der Usia war 25, als er König geworden ist. Er hat 16 Jahre regiert und das heisst für ihn, dass er ein guter König war. Er hat das gemacht, was Gott Freude gehabt hat, unter anderem die Ammoniter besiegt. Und das Königreich ist wieder stärker geworden. Und zwar gibt es da auch einen Grund an in der Bibel. Es heisst, warum ist es so gewesen? Denn er richtete seine Wege vor dem Angesicht des Herrn, seines Gottes, aus. Also das, was er machen wollte, hat er abgeglichen mit Gott. Er hat sich auf Gott ausgerichtet und so hat Gott ihm das Gelingen geschenkt. Mit 41 ist er gestorben, ist doch eher auch wieder ein bisschen jung eigentlich. Es ist nicht berichtet, was es war, vielleicht war er auch krank, das weiß man nicht. Und so ist dann sein Sohn Ahas König geworden. Er war 20 und hat 16 Jahre regiert, eben gleich auch wie sein Vater. Leider war er kein guter König, von Gott her gesehen. Er hat dann schlimme Sachen gemacht, hat Gussbilder gemacht für den Baal, hat Götzen angebetet und ganz schlimm, er hat auch seine Söhne im Feuer verbrannt. Das haben zum Teil die Nachbarvölker gemacht, um ihren Götzen Opfer zu bringen, dass man eigene Kinder verbrannt hat. Das hat er gemacht, also Katastrophe. Und wo dann Juda von den Aramäern angegriffen worden ist und auch vom Nordreich, hat der Ahas gedacht, so, also ich weiß mir schon zu helfen. Und hat dann am König von Assyrien, am Tiliath-Pileser, das war ein grosses Reich gewesen, Assyrien, hat er Geld geschickt, das er aus dem Tempel genommen hat und gesagt, komm uns helfen, ich habe da Geld. Und der ist gekommen und hat wirklich geholfen. Und dann hat Ahas, den Assyrerkönig, später besucht in Damaskus und hat dort dann gesehen, was der für einen wunderbaren Altar hat, so einen Opferaltar. Und ist so fasziniert gewesen von dem, dass er dann hat nachbauen und hat den Götzenopferaltar in Vorhof vom Tempel in Jerusalem gestellt. Und hat darauf dann selber auch Opfer dargebracht. Dazu hat er auch Tempelgeräte verändert, gewisse. Zum Beispiel hat er da das bronzene Meer, oder? Das ist so ein ganz grosser Kessel mit Wasser drin, auf so Rinder oben gestanden ist. Den hat er runtergenommen und den Boden runtergestellt. Das ist jetzt vielleicht ein Detail für uns, aber das war eine genaue Anweisung von Gott, wie es aussehen muss. Und der hat einfach die Bibel nicht mehr ernst genommen. Er hat einfach irgendwie gemacht, wie er wollte. Der Ahas hat sich nicht korrigieren lassen und da hat Gott ihn in die Hand gegeben vom König von Aram. Aus Nordreich hat das Südreich überfallen und es heisst, dass an einem Tag sind in Juda 120'000 Soldaten gefallen. Überlegt mal, 120'000 Soldaten. Ich meine, die Schweizer Armee hat etwa 100'000, einen Bestand von 100'000. An einem Tag alles, alle tot. Nur weil ein König derart nebst rausgegangen ist. Und das war eine Demütigung durch Gott wegen diesen Gräueltaten vom Ahas. Dann der Ahas hat gedacht, ja gut, ich meine, es hat ja schon mal funktioniert. Ich rufe wieder meinem Kollegen von Assyrien, am Tiliath-Pileser, er soll mir helfen. Und der ist tatsächlich wiedergekommen, aber hat nicht mehr geholfen, sondern hat Jerusalem ausgeraubt. Er hat ganz viele Schätze weggeführt. Und der Ahas, das hat er gemacht, ist er zur Besinnung gekommen? Leider nicht. Er hat angefangen, die Götter der Aramäer, also die Aramäer, die ihn überfallen haben, hat angefangen, die Götter anzubeten. Und hat den Tempel zugemacht. Hat die Geräte zerstört und hat die Türen zugemacht. Ich weiß nicht, ob es zugenagelt hat, auf jeden Fall einfach den Tempel zugesperrt. Eigentlich der Ort, wo die Lebensquelle ist. Der Ort, wo man helfen konnte. Vor der Nase wäre es ja in Jerusalem. Hat er zusperren lassen. Und dann, man ist geneigt zu sagen, endlich ist er gestorben. Und sein Sohn Hiskia ist König geworden. Und mit dem Hiskia hat wieder eine ganz gute Zeit abgebrochen. Weil es ist ein guter König war. Es war ein sehr guter König war. Er war auch 25, als er König geworden ist. Er hat 29 Jahre regiert. Und er hat da was Rechtes in den Augen von Gott. Excuse. Und genial, im ersten Monat von seiner Regierung, was hat er gemacht? Er hat den Tempel aufmachen lassen. Er hat die Türen geöffnet, hat den Priester gesagt, dönt euch reinigen, dönt den Tempel reinigen, dönt alles wiederherstellen. Den Tempeldienst, den Gottesdienst im Tempel wiederherstellen. Und er hat Buße da für die gottlosen Taten, die unter seinem Vater passiert sind. Er hat einen neuen Bund geschlossen mit Gott. Ganz einen neuen Anfang gemacht. Und dazu hat er ein riesiges Opferfest gemacht für Gott im Tempel. Sie haben gesungen, sie haben gespielt. Es heisst da in der Bibel auch, und die ganze Versammlung betete an. Und der Gesang erscholl und die Trompeten schmetterten. Das war richtig laut und von Herzen gekommen. Also sie haben Gott richtig wieder Opfer bringen und ihm ein Lobopfer. Und das heisst, es sind so viele Opfer zusammengekommen, die die Leute gebracht haben, die Priester haben nicht mehr alle können bewältigen. Also es ist richtig ein Aufbruch passiert bei den Leuten. Die haben das nicht gemacht, weil es der König befohlen hat, sondern weil Gott in ihrem Herzen etwas Neues angefangen hat zu wirken. Und das heisst dann auch, dass der König und alle, die da waren, sind auf den Knien gewesen, haben Buße da über das, was war und haben Gott ganz neu angebetet. Sie haben ihm die Ehre wieder neu geben, die er verdient. Und überlegt mal, das waren Tausende von Menschen im Vorhof, im Tempel. Tausende von Menschen, alle auf den Knien und alle die Tüsch bewegt. Wahrscheinlich viele haben noch Tränen in den Augen. Und haben gesagt, Gott, du sollst wieder unser König sein. Ein mega wichtiger Moment nach diesen Gräueltaten, die vorher passiert sind. Und das heisst dann, und Hiskia, im Vers 36, und Hiskia, und das ganze Volk freuten sich über das, was Gott dem Volk bereitet hatte. Denn die Sache war sehr schnell geschehen. Sehr schnell passiert. Als ein Erweckung ins Land kam, ein öffentliches Umkehren zum Gott von ihren Vätern, einem einzig wahren Gott. Und jetzt kommt auch das, was Hiskia noch zu einem besonderen König macht. Er hat noch nicht genug gehabt. Sondern er hat dann gesagt, und es muss noch mehr passieren. Er hat Diener ausgesendet, durch das ganze Südreich und auch durch das Nordreich. Und das ist speziell, oder? Er hat bis auf Dan, also von Dan bis Beersheba. Dan ist ganz im Norden von Israel und bis Beersheba, das heisst, die Bezeichnung gibt es manchmal, da meint man einfach wirklich das ganze Land, hat er erreichen mit diesen Dienern. Und die Diener haben alle Menschen eingeladen, auf Jerusalem zu kommen. Weil er hat will, der König hat will, dass alle miteinander das Passafest feiern. Wieder wie eine Vereinigung wieder vom eigentlichen, vielleicht nicht gerade eine Vereinigung, aber einfach mindestens eine geistliche Vereinigung von dem Land wieder will erreichen, von den Glaubensleuten. Und die sind losgezogen und haben die Menschen aufgefordert. Kapitel 30, Vers 6 lesen wir da. Da heisst es: Söhne Israel, haben sie gesagt, kehrt um zu dem Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Und das Interessante ist ja, der Hiskia hat auch die gemeinsame Grundlage betont, oder? Das ist genau auch die Abstammung vom Nordreich gewesen. Das hat für die genau gleich gelten wie für das Südreich. Und dann wird er umkehren zu den Entkommenen, die euch aus der Gewalt der Könige von Assur übrig geblieben sind. Und da merken wir jetzt etwas. Da war bereits schon der Zeitpunkt gewesen, dass das Weltreich aus Syrien hat das Nordreich erobert und hat in einer ersten Wegführung ganz viele Menschen eigentlich in Deportation geführt, weggeführt. Und das Land, das Nordreich, war ganz nahe am Abgrund gewesen. Also Seidenfäden habe ich vielleicht noch. Und das war wahrscheinlich die letzte grosse Chance gewesen, die das Land hatte, zu Gott und zum Segen umzukehren. Aber leider haben sie es nicht genutzt. Das heisst, aber man verlachte und verspottete sie. Und das ist ja schon verrückt. Ich meine, die sind also erobert gewesen schon weggeführt ein Teil und sie verlachten und verspotteten sie. Nur einige Männer vom Stamm Asser, Manasse und Zebulon, die sind auf Jerusalem gekommen. Die haben die Einladung angenommen, wenigstens sie. Beim Südreich, im Süden hat es ein bisschen anders ausgesehen, Gott sei Dank. Die haben dort ein einmütiges Herz bekommen. Und sie haben gemacht, was der König ihnen gesagt hat. Sie haben dieser Einladung Folge geleistet und eine sehr grosse Menschenmenge hat sich in Jerusalem versammelt. Sie sind zusammengekommen. Die Stadt ist gereinigt worden. Man hat alles, was man gefunden hat, was mit Götzendienst zu tun hat, hat man in Bach Krit, nein, nicht Krit, Kidron, hat man geworfen. Hat alles ausgerottet. Und ein riesiges Opferfest, das 14 Tage gegangen ist, hat man gefeiert. Und das heisst dann da im Vers 26, und es war große Freude in Jerusalem. Denn seit den Tagen Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, war derartiges in Jerusalem nicht mehr gewesen. Darum ist also der Hiskia ein ganz besonderer König. Das war ein Aufbruch wieder, eine Hinwendung zu Gott, eine Erweckung. Und das heisst dann auch, dass nach dem Fest viele Teilnehmer von dieser Erweckung sind ausgezogen durch Juda, durch Benjamin, durch Ephraim und Manasse und haben dort die Götzenaltäre kaputt gemacht, haben die Götzenstatuen zusammengeschlagen. Es war so, Menschen, die haben sich vor Gott demütigt, haben Opfer gebracht und für ihre Schuld Opfer gebracht zur Vergebung. Und dann hat Gott sich ihnen offenbart. Und die Offenbarung hat dann die Erweckung ausgelöst. Da ist etwas aufgebrochen. Sie haben sich Gott ganz hingegeben. Und haben dann auch alles gottlos ausgerottet. Und im Prinzip ist das heute auch noch so. Wenn man vom Heiligen Geist erfasst wird, dann wird man radikal gottlose Sachen aus dem Leben ausrotten. Das erlebt man ja noch oft, oder? Dann muss man auch nicht mehr fragen, ja, muss ich das wirklich jetzt aufhören mit dem? Oder ist das wirklich nötig, dass ich das nicht mehr machen darf? Sehr oft ist es ja bei der Bekehrung. Aber manchmal gibt es auch so ein Erlebnis, so Heiligungserlebnis, wo man genau Ähnliches erlebt. Und dann beschenkt einem einfach Gott mit so etwas, wo man bereit ist, auch radikal Konsequenzen zu ziehen. Leider ist es oft so, und da sind wir alle auch nicht ausgenommen, dass man unter Gefahr steht, wieder zurückzutendieren. Also ein bisschen wegdriften in ein laues Christsein. Wo man sich dann schwer tut, auch gewisse Sachen aufzugeben für Jesus. Oder Prioritäten richtig zu setzen, weil es einem einfach zu anstrengend wird. Und dann lebt man so als Christsein, so 0815 Christsein, macht ein bisschen schon ein bisschen etwas, aber irgendwo, eigentlich ist es nicht sehr dynamisch. Und ich denke, das ist wirklich auch, dass es schleuer ist, wenn man radikal den Weg geht. Und wie die da auch, dann mal anfangen mit Bekennen und Sachen, die wichtiger geworden sind, Jesus anlegen und Vergebung bitten. Und das einem dann Gott wie neu auch beschenken kann. Beim Hiskia hat das Volk sehr viele Gaben gebracht. Das heisst, es hat einen richtigen Haufen gegeben, oder Haufen, ich weiss nicht, ob es mehrere gewesen sind, vor dem Tempel. Und dann hat der König Hiskia gefragt, beim Priester, du, was ist da? Und dann die Antwort war, seitdem man angefangen hat, das Hebopfer in das Haus des Herrn zu bringen. Also das Hebopfer, das war eine freiwillige Gabe gewesen. Wohlgemerkt, eine freiwillige Gabe zur Instandstellung vom Tempel. Also seit man das gemacht hat, haben wir gegessen und sind satt geworden und haben viel übrig behalten, eben, dass es so Häufen gehabt. Denn der Herr hat sein Volk gesegnet und diese Mengen haben wir übrig. Und ich finde das schon gewaltig. Das ist nämlich ein Geheimnis, das ja auch heute noch gilt. Dass wenn wir grosszügig ins Reich Gottes geben, um Gott zu ehren, dann segnet er. Und dann haben wir mehr als genug, oftmals. Wo wir aber kleinlich sind, und vielleicht menschlich denken und einen kleinen Glauben haben und so übervorsichtig sind, dort wird es wirklich knapp. Dann haben wir, ja, ich habe es ja gesagt, oder? Dann stimmt es plötzlich. Und darum, es ist so gut, wenn wir uns beschenken lassen und auch selber grosszügig sind. Grosszügigkeit, ich habe das auch noch eindrücklich gefunden in dem Finanzseminar, dem David Rupprecht, wo er das immer wieder betont hat, die Grosszügigkeit. Und ich finde, da würde ich mich auch immer noch mehr und wieder neu anstecken lassen. Dann wird nämlich Gott seine Himmelsfenster vom Segen öffnen und wird uns beschenken. Und ich möchte an der Stelle einfach mal allen Danke sagen, auch die finanziell mittragen in unserer Gemeinde. Es ist einfach kostbar, es ist einfach wertvoll und danke viel, viel mal für alles, was ihr auch mithelfen zusammenzutragen. Es heisst dann nachher weiter, eigentlich etwas, das gar nicht hinpasst. Ein bisschen erstaunlich ist. Es heisst, nach diesen Ereignissen und dieser Treue kam Sanherib, der König von Assur. Und der ist nicht gekommen zum Kaffee trinken. Der ist gekommen, um das Land zu erobern. Und es hat eine grosse Bedrängnis gegeben im Südreich. Und das ist jetzt doch erstaunlich. Trotz dieser Treue vom Hiskia hat es Gott zugelassen, dass Assyrien, das Weltreich, aufmarschiert ist. Normalerweise hat ja dann Gott die Treue belohnt, indem er die Feinde ferngehalten hat. Aber Hiskia hat die Möglichkeit bekommen, sein Vertrauen auf Gott noch in einer vertieften Art und Weise auch unter Beweis zu stellen. Und er hat die Prüfung bestanden. Aber sicher nicht ganz einfach gewesen. Was müsste man nachlesen? Das ist an sich schon eine Geschichte, die sehr spannend ist. Aber Gott hat dann in der letzten Minute Rettung geschenkt. Nämlich, dass über Nacht ein Engel durch die Reihe gegangen ist von Assyrern und hat ganz, ganz viele Assyrer erschlagen. Und dann am Morgen hat es nicht mehr gut ausgesehen im Lager. Später ist der Hiskia todkrank geworden und er hat eigentlich das Todesurteil schon zugesprochen bekommen, hat aber ganz fest gebetet, hat noch nicht sterben wollen. Und Gott hat tatsächlich auf das Gebet erhört, gehört. Er hat ihn nochmal gesund gemacht. Leider ist es dann aber so gewesen, dass die letzten Jahre teilweise nicht mehr so gut sind vom Hiskia. Es heisst, er ist hochmütig geworden. Hochmütig, aber wenigstens hat er es erkannt und hat sich dann wieder selber demütigt. Also er hat dann eigentlich gleich als guter König wieder geschlossen am Schluss, aber doch so, dass dann Gottes Zorn ist erweckt war, aber er hat gesagt, ich bringe den Zorn erst übers Land, wenn du nicht mehr lebst. Es war auch nicht ganz nett gewesen, eigentlich im Blick auf den Manasse, aber der Manasse hat es selber nicht besser verdient gehabt, das war nämlich dann der Sohn gewesen. Er war 12, sehr jung, als er König geworden ist und hat 55 Jahre regiert. Im Südreich ist es Rekord, ich glaube sogar im Nordreich. Ich bin nicht ganz sicher, ob es im Nordreich ist. Und der Hiskia, der Manasse, das war einer der bösesten und schlimmsten Könige, die das Südreich je gehabt hat. Er hat Altäre errichtet für Baal und Aschera. Er hat im Tempel Götzenaltäre aufgestellt. Also Altar für Götze im Tempel. Er hat ein Götzenbild aufgestellt im Tempel. Und auch er hat für seine eigenen Söhne hat er verbrannt, um sie Götze zu opfern. Er hat Magie betrieben, Zauberei und Totenbeschwörung. Also er hat das volle Programm durchgelassen. Es war ein Gräuel für Gott. Und da hat Gott das assyrische Heer anmarschieren lassen. Und Assyrien hat das Land eingenommen. Der Manasse ist als Gefangener verschleppt worden auf Assyrien. Und dort ist aber etwas passiert, was wir nicht unbedingt erwarten können. Nämlich der Manasse ist zur Besinnung gekommen. Er hat sich dort im Gefängnis zu Gott gewendet. Und zwar aus echtem Herzen. Er hat Gott um Vergebung gebetet für das, was er gemacht hat. Und das heisst, dass dann das Gebet erhört worden ist. Und Gott hat ihn zurückgeführt auf Jerusalem. Das ist enorm. Er ist wieder König geworden. Und dann heisst, da erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Da hat es dann wirklich zu tief erkannt. Und dann hat er auch alle Sachen ausgerottet wieder. Fremde Götter weg, Götzenbild im Tempel weg. Und hat seinem Volk befohlen, man darf nur noch unseren Gott anbeten. Gott von Israel. Nachdem der Manasse gestorben ist, ist dann sein Sohn Amon König geworden für 2 Jahre. Er war wieder ein schlechter König gewesen. Viel Götzenanbetung betrieben, ist von den eigenen Dienern ermordet worden und das Volk hat dann die Mörder auch wieder umgebracht. Also wir sehen, das ist schon eine schwierige Zeit gewesen, oder der hat den umgebracht, dann haben die wieder zusammen umgebracht und so weiter. Und dann ist aber dann Josia König geworden und das ist wieder ein guter König gewesen. Er ist mit 8 auf den Thron gekommen, auch wieder sehr jung, oder als 8-Jähriger kannst du nicht reagieren eigentlich. Da kommt immer ganz davon, was hast du für Leute um dich herum und offenbar hat er gute Leute um sich herum gehabt. Hat dann das Volk zurückgeführt zu Gott, hat dann auch den Götzendienst ausgerottet. Er unter ihm hat mir ja dann das Gesetz wieder neu entdeckt. Das hat man nicht mehr gekannt in der Zwischenzeit. Das hat man irgendwie vergessen. Man hat es im Tempel wieder gefunden, Gesetzesschriften. Und der König, der das gelesen hat, ist nicht mehr gut gegangen. Weil was da alles gestanden ist, was man sollte und was sie gemacht haben. Und dann hat er auch wieder Buße da, hat das Volk mit auf den Weg genommen, auch in die Buße hinein, hat das Passafest eingeführt, hat den Tempel renoviert. Und leider ist er dann gestorben im Kampf gegen die Ägypter. Er ist gewarnt worden sogar, er soll nicht in den Kampf ziehen. Aber irgendwo hat er dort dann, weiß auch nicht, das falsche Kloster, Blackout gehabt, ist im Kampf gestorben. Ich werde das nächste Mal noch ein bisschen erzählen, warum er überhaupt in den Kampf gezogen ist, was dort war mit den Ägyptern. Dann ist der Joahas, sein Sohn, König geworden für 3 Monate. Und dann hat ihn der ägyptische König abgesetzt, der Joahas. Und sein Bruder Joachim ist zum König geworden. Der Joachim war auch König, der dann den Nebukadnezar, der grosse König von Babylon, das erste Mal gegen Jerusalem, gegen Israel aufgezogen ist. Aber davon werden wir das nächste Mal mehr hören. Das ist jetzt mal ein Teilübersicht. Es fehlen noch ein paar Könige, wo wir in 2 Wochen werden das ergänzen. Aber ihr seht da schon mal so ein bisschen Auflistung, sind also viele gottlose Könige. 9 gottlos, 4 mehrheitlich gläubig und 4 ganz gläubig, kann man so sagen. Ja, ist also nicht so ein guter Schnitt. Wenn wir die Geschichte der Könige so im Überblick anschauen, dann staunt man eigentlich, weil jeder König, der sich Gott zugewendet hat, der ist gesegnet worden. Einerseits in dem, dass Gott Feinde direkt zurückgebunden hat, oder aber, dass der König ein Reichtum bekommen hat. Und doch haben die gottlosen Könige sind nicht umgekehrt. Und bei den gottlosen Königen ist es genau in die andere Richtung gegangen. Dort sind die Feinde erwacht und sind entgegengezogen. Eigentlich ist es schon ein bisschen speziell, dass sie das nicht gecheckt haben und dann auch umgekehrt sind. Aber es ist halt schon irgendetwas, wo man letztlich auch nicht immer ganz erklären kann, warum das jemand umkehrt und der andere nicht. Dann ist es so, dass es im Prinzip heute auch noch ganz ähnlich ist. Weil wo wir Gott treu sind, dort tut er uns auch beschenken. Und zwar, er segnet uns immer. Und zwar sofort. Aber nicht in dem Sinn, dass man es mit irdischen Maßstäben immer könnte messen könnte. In der Gesundheit oder auch in dem Wohlstand. Es gibt das Wohlstandsevangelium, oder? Also quasi, wenn du richtig glaubst, wirst du reich. Das sehe ich in der Bibel gar nicht. Aber der Segen fließt gleich. Weil der Segen wird immer ausgeschüttet, wo wir treu sind. Das ist wie bei einem Bankkonto. Wenn wir Geld einzahlen, dann siehst du vom Geld ja nichts. Aber du hast es, es ist auf dem Bankkonto. Und irgendwo ist es wie ein Himmelskonto, wo Gott Segen einzahlt für uns, wo er für uns führt. Und das ist steht, das haben wir. Wir werden es aber erst dann wirklich können sichtbar sehen, wenn wir in der Ewigkeit sind. Aber ganz sicher ist es jetzt schon da. Und gerade beim Hiskia, nochmal ihn aufgreifen, das ist schon speziell. Das zeigt auch, manchmal lässt Gott Schwieriges in unserem Leben zu, obwohl wir alles richtig gemacht haben. Ja, für ein Schlusszeichen. Obwohl wir gut unterwegs sind mit Jesus. Manchmal sind das wie Prüfungen, bei denen können wir zeigen, ob wir durch einen Schönwetterglauben haben oder ob wir wirklich verhebt, wenn es mal stürmt. Und so sind Schwierigkeiten nicht unbedingt immer die Folge von Sünde oder von Ungeistlichkeit. Also manchmal schon, aber nicht immer. Manchmal haben wir quasi eben, haben wir es gut gemacht und doch wird es problematisch. Aber so will Gott uns auch Gelegenheit geben, unseren Glauben zu testen. Und dass wir lernen können, an ihm festzuhalten. Ja, Ich denke, wir können auch hier wieder das eine oder das andere rausgreifen, aus der Fülle von dieser Erfahrung, von diesen Königen. Wir werden dann in zwei Wochen werden wir anschauen, wie es dann nachher weitergegangen ist. Wo der Nebukadnezar gekommen ist und Juda hat er dann überrannt, definitiv. Was war denn nachher überhaupt noch in diesem Land? Wer ist zurückgeblieben? Und ja, ich denke, es ist noch interessant, wenn man das ein bisschen weiss. Auch dann die Überbrückung, dann, wie es weitergegangen ist nach dieser Deportation. Gut, ich würde gerne noch beten.